Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Es ist Donnerstagabend und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Vorgebirgsmagazins. Thema des heutigen Abends ist der Förderkreis Historisches Walberberg. Und nach dem Gespräch, das wird so gegen 10 vor 10 sein, haben wir noch ein paar Veranstaltungstipps aus dem Vorgebirge für Sie. In unserem Studiogespräch werden wir heute Abend ausführlich über die Aktivitäten des Förderkreises Historisches Walberberg e.V. informieren. Vom Vorstand des Vereins sind Herbert Kessler, Engelbert Wirz und Jon Stück im Studio, um mit meinem Kollegen Otto Ganser vieles über die Geschichte von Walberberg zu vermitteln.
Ja, herzlich willkommen hier im Studio Merten.
Ja, hallo.
Hallo.
Ja, ich freue mich wieder, Gäste aus Walberberg hier zu haben, die ganz viel zu erzählen haben. Ich vermute, wir können eine knappe Sendestunde damit füllen, wenn es um den Förderkreis Historisches Walberberg geht. Und meine Gäste wurden ja eben schon angekündigt und ich würde ganz gerne mal so ein bisschen rückblickend in die Zeit schauen, wo der Förderkreis Historisches Walberberg gegründet wurde. Das ist ja auch bald schon 10 Jahre. Herr Wirz, ich glaube, Sie sind da mit ein Initiator.
Ich denke schon. Ich war sehr überrascht, dass so viele Leute auf der Gründungsversammlung waren. Und ich hatte gedacht, wir hätten von der CDU aus haben wir ja die Versammlung einberufen damals. Dann haben wir gesagt, dass alles auf der Straße liegt, in Bildern und Worten. Das muss nur zusammengestellt werden. Und das haben wir gemacht, denke ich mir.
Ja, Herbert Kessler, vielleicht dazu etwas, wie das dann der Anfang dieses Förderkreises war.
Ja, also die Grundsätze, also die Anfänge kann ich vielleicht für mich sogar noch etwas zurückprojizieren, weil ich bin ja kein Walberberger. Sondern ich bin ja erst 2003 in diesen schönen Ort gezogen und war am Anfang einfach verwundert. Und das ist das, was ich hier dann auch bei Engelbert Wirz anknüpfen kann. Ich hatte im Internet nachgesehen, weil heutzutage schaut man nach, was findet man denn Schönes über einen Ort, und war zu meinem Erstaunen wirklich nicht fündig geworden. Es gab nichts. Also war 2005 meine erste Aktion, eine eigene Webseite für Walberberg, die Geschichte für Walberberg zu entwerfen. Da war noch gar kein Thema vom Förderkreis. Und als dann über diese Initiierung dieser Eröffnungsveranstaltung das Thema Förderkreis etwas stärker aufs Tableau kam, haben wir uns dann letztens dann auch gesagt, das ist etwas, das muss man unterstützen, deshalb sind auch meine Frau und ich letztlich bei dieser Eröffnungsveranstaltung dabei gewesen und haben dann nachher auch gesagt, da sind wir natürlich dabei.
Ja, wie ist es bei Ihnen, Herr Tück?
Ja, ich bin ja auch damals gleich bei der ersten Versammlung mit Interesse dabei gewesen und hatte natürlich auch irgendwo einen Hintergrund zur Heimatgeschichte durch meinen Vater, der also ja sehr lange, seitdem der in Walberberg seit 1949 Heimatgeschichte da vor Ort betrieben hat und die Grundlagen, den Grundstock für das jetzige Heimatmuseum sogar damals begonnen hat. Ich habe in der Zeit, war ich gar nicht in Walberberg, und da ich dann pensioniert war, habe ich gedacht, das ist ein schöner Anlass diesen Faden wieder aufzunehmen, bei dem ich mich eigentlich bis dahin wenig beschäftigt hatte. Das war auch interessant, so in eine Zeit zurückzugucken, die mein Vater angefangen hat und die ich jetzt dann unter neuer Konstellation irgendwie begleiten und weiter spinnen konnte.
Ja, Walberberg ist ja reich an geschichtlichen Dingen. Es gibt vom ehemaligen Dominikanerkloster bis zum Hexenturm gibt es ja vieles, was man erzählen kann. Und es reicht ganz weit zurück. Viele Sehenswürdigkeiten und viele schöne Ecken in Walberberg. Und wie lang die Geschichte ist von Walberberg, das wurde ja feierlich begangen. 1050 Jahre Walberberg, also die, wenn ich das richtig weiß, die erste urkundliche Erwähnung.
Ist richtig. Das ist richtig. Die erste urkundliche Erwähnung in der ältesten rheinischen Urkunde von Bruno dem Ersten von 962. Aber das sind 1050 Jahre die Weiberberg mit Namen benannt ist. Weiberberg selber
noch
ja,
älter.
Viel, viel älter. Das sehen wir allein dadurch, was bei den Archäologen, wenn die ihre Grabungen in Weiberberg fortfinden. Und ich habe immer den Eindruck, die kommen gerne nach Weiberberg. Insbesondere die Leergrabungen, die da lange Zeit vorgenommen worden sind, waren immer von Erfolg gekrönt. Es gab also nicht ein Jahr, wo nichts gefunden wurde. Es gab aber auch Jahre, wo tolle Sachen gefunden wurden und wo selbst heute noch auch die Archäologen, die dabei waren, immer noch sehr erstaunt sind, dass sie das damals ausgraben konnten. Also allein 2009 der Sarkophag, der ja nun wirklich eine grandiose Fundsache war und auch die Jahre später mit den römischen Gräbern, die in Weiberberg ausgegraben wurden. Das war schon beeindruckend.
Ja, in dem Zusammenhang mit dem sehr frühen Urnengrab aus der ersten Hälfte des ersten Jahrhunderts, das ist also für Köln-Bonner Bereich eine der frühesten Urnengrabfunde, die wir hatten in Weiberberg. Und wir träumen ja immer noch davon, dass wir nicht davon nur ein Bild sehen, sondern vielleicht auch das Original, wenn die Bonner das ausgewertet haben, dahin auch vielleicht zurückkommt, wo die Leute das gefunden haben.
Ja, das ist richtig. Vor allen Dingen ist das ja dann letztlich auch so der Lückenschluss gewesen, dass wir sagen können, wir haben also in der Besiedlung eine quasi durchgängige Zeit, zumindest von der Römerzeit bis letztlich zur ersten urkundlichen Erwähnung. Und das ist schon sehr erstaunlich, aber wir müssen das eigentlich noch viel weiter zurückspinnen. Also wir können 5.500 Jahre vor Christus die ersten Funde, die wir in Weiberberg gemacht haben, die auf Siedlung oder siedlungsähnliche, aber zumindest Nomadenspuren hinweisen, in dem eben Steinbeile gefunden worden sind aus der Zeit. Also da war vor Ort jemand, ob der jetzt hier permanent sesshaft war, das wissen wir natürlich nicht, zu der Zeit wahrscheinlich eher nicht, sondern das dürften Nomaden gewesen sein, die quasi den Rentieren gefolgt sind, einfach an der Nahrungsquelle. Und das ist aber dann, denke ich, auch schon in Zeitspanne, jetzt etwa 7.500 Jahre von damals bis heute, wo man sagen kann, dass hier zumindest Menschen gelebt haben.
Ja, eben haben wir von Ausgrabungen in Weiberberg erfahren, was man dort alles gefunden hat. Und das waren nicht gerade wenige Sachen. Und das Heimatmuseum beherbergt davon ja ganz vieles. Herr Tück, das ist ja dann vor allen Dingen Ihr Gebiet, weil Sie ja schon vorbelastet durch Ihren Vater sind, nicht?
Ja, genau. Und da hat das Heimatmuseum im Grunde begonnen. Das hieß zwar damals nicht Heimatmuseum, sondern mein Vater hat also, wie ich eben schon mal gesagt habe, seit 1950 als interessierter Schulleiter von Weiberberg den Leuten gesagt oder den Kindern gesagt, wenn bei euch da gebaut wird, guckt mal, wenn da gebaggert wird, wenn da was rauskommt und komische Scherben, das ist kein Abfall, das sind ganz wertvolle Erinnerungen an unsere Vergangenheit. Und in dieser Zeit sind also eine ganze Menge an sowohl römischen wie sogar steinzeitlichen Funden damals schon gefunden worden. Und Vater hat das damals in der Schule noch gesammelt, katalogisiert. Und 1991, um das jetzt ein bisschen kurz zu fassen, hat er diese Sammlung, die bis dahin bestand, als Stiftung der Pfarrgemeinde Weiberberg überlassen. Bei dieser Stiftungsgründung war der Pfarrer Pater Bertram damals als offizielle Persönlichkeit und der damalige Ortsvorsteher Engelbert Wirth dabei und noch einer vom Pfarrvorstand. Das ist also offiziell vor dem Altar besiegelt worden, diese Stiftung. Und deshalb sind dann, dann war diese Sammlung etwas unglücklich, aber doch zentral in dem oberen Teil des neuen Kirchturms untergebracht, nur leider nicht so gut zugänglich in der zweiten Dachetage. Und da hat dieses Heimatmuseum eine Zeit lang stiefmütterlich sich das hinvegetiert, muss man fast sagen. Und als dann der Förderkreis gegründet wurde, 2007, haben wir als erste Aktion gesagt, wir müssen diese tolle Sammlung wieder der Öffentlichkeit zugänglich machen. Und haben dann das Glück gehabt, dass wir in dem dann für uns zwar traurigen Zustand, dass das Dominikanerkloster dicht gemacht hatte, aber der neue Besitzer uns die Möglichkeit, nachdem er ihn angesprochen hat, gegeben hat, in dem ehemaligen Kapitelsaal diese Sammlung unterzubringen. Mit großer Presse wurde das dann 2008 eröffnet, dieses Heimatmuseum. Und wir sind da ungefähr drei Jahre geblieben. Mhm. Und dann, als wir dann eine neue Stelle suchten, sind wir auf die Fahrer zugegangen, die ja praktisch durch die Stiftung mit als quasi Eigentümer der Sammlung, der Kernsammlung jedenfalls, dokumentiert war. Und dann hat die Fahrer sich bereit erklärt, uns einen kleinen Raum zwar im Haus, im Garten, in Sutteren zur Verfügung zu stellen. Und seitdem sitzen wir also jetzt in diesem zentralen Gebäude, im Haus, im Garten.
Ja, das ist ja ein recht kleines Heimatmuseum für Walberberg. Und deshalb hat es keine regelmäßigen Öffnungszeiten. Wie kann man denn sich da erkundigen, ja, wann es offen ist oder wie geht das? Wie haben Sie das organisiert?
Also wir haben sowohl in unserer Internetseite eine Rubrik stehen, dass also Interessenten sich an uns wenden können, an den Verein oder auch mit Telefonnummern, auch zum Beispiel an mich oder an Herbert Kessler. Und dann machen wir mit interessierten Einzelpersonen oder Gruppen, machen wir dann Besuch oder eine kurze Führung sogar. Und das passiert so im Laufe des Jahres hin und wieder. Und zwar erstaunlicherweise mehr mit Interessenten aus dem weiteren Umkreis. Letzten Jahr rief also eine kleine Gruppe von Münster an. Hatten im Internet gelesen, dass wir ein Heimatmuseum und kannten die Gegend hier nicht. Die kamen dann von Münster. Oder eine Hochzeitsgesellschaft, die im Haus im Garten gefeiert hat, sah am Hexenturm, da haben wir auch einen Hinweis stehen auf unseren Verein, und die wollten zwar nicht den Hexenturm sehen und haben dann gefragt, ob sie auch das Museum sehen können. Und auf die Art und Weise besteht dann also die Möglichkeit, wenn Interesse besteht, dieses kleine Museum zu besichtigen.
Genau, also wir haben unter anderem aber auch zu besonderen Anlässen das Museum geöffnet. Beispielsweise die letzten beiden Jahre hatten wir zwei große Ausstellungen in unserem Heimatmuseum, wo dann quasi jeden Sonntag in einem Zeitraum von 4 Wochen das Museum für 2 Stunden geöffnet war. Und beispielsweise die letzten beiden Jahre hatten wir einmal zum Anlass des Ersten Weltkrieges, der Eröffnung mehr oder weniger, also als der Kriegsbeginn war 1914, die 100 Jahre, und im letzten Jahr entsprechend das mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, um das abzuschließen. Und in dem Rahmen sind beispielsweise fast 400 Besucher in unserem kleinen Heimatmuseum gewesen innerhalb dieser 4 Sonntage, und das fand ich schon sehr beeindruckend.
Also Walberberg, glaube ich, kann sich glücklich schätzen, so ein Heimatmuseum zu haben.
Das denke ich auch, vor allem für einen kleinen Ort. Nicht jeder kleine Ort, der sicherlich auch mit viel Geschichte aufwarten kann, hat die Chance, ein Heimatmuseum zu haben. Also von daher sind wir schon sehr froh, wenn auch ein kleines Museum, aber wir haben eins und da können wir unsere Schätze gerne ausstellen. Und das machen wir auch.
Ja, eben wurde die Internetseite vom Förderkreis Historisches Walberberg erwähnt, und die heißt wie?
Die Internetseite lautet walberberg.info. Oder aber, wenn man googeln möchte, einfach nur Walberberg und Info eingeben, dann ist man unmittelbar auch bei der Auswahlliste.
Wir haben in unserer Studio Merten Homepage einen Link dazu gemacht, können Sie also sehr komfortabel dann bei uns auch anklicken. Und jetzt möchte ich nochmal kommen, wir haben es ganz kurz erwähnt, anfangs zu der 1050-Jahr-Feier in Walberberg. Das haben wir radiomäßig auch begleitet hier im Studio. Wie verlief dieses Festjahr? Wie verlief das damals? Das war 2012.
Ja, das Festjahr selber war überwältigend. Das kann man, ich glaube, ich kann nicht anders sagen. Vor allen Dingen, wenn man aber mal die Ursprünge sieht. Das Ganze ist ja 3 Jahre quasi vorbereitet worden. Und wenn man sich dann überlegt, was wir also alles an Ideen, an Plan, was wir alles machen wollten, und dann am Anfang merkten, da ist relativ wenig Resonanz. Wir waren also am Anfang sehr erstaunt darüber, dass egal, wozu wir aufgerufen hatten, eine Art von Zurückhaltung zu spüren war. Ich will nicht mal sagen, dass es Desinteresse war. Es war eine Zurückhaltung, so nach dem Motto, was will der junge Verein da, könnte man vermuten. Und wir haben gemerkt, dass man durch permanente Ansprache, aber dann wohl doch die Menschen überzeugen konnten im Dorf, ha? Die machen da kein Spökes, die meinen das ernst. Und das war nachher quasi ein Selbstläufer. Und dass wir dann quasi bei unserem Umzug, den wir ja im Mai 2012 durchgeführt hatten, zur 1050-Jahr-Feier, dann fast 900 Teilnehmer in unserer Gruppe hatten, das war so mehr als beeindruckend. Und gut, dass wir noch Glück mit dem Wetter hatten, das kam dann noch oben drauf. Und
das war die Belohnung.
Eine Unmenge an Zuschauern am Straßenrand, eine Stimmung, die man besser nicht hätte bestellen können. Und deshalb kann ich nur sagen, einer der Höhepunkte in 2012 war sicherlich unser Festumzug. Aber wir hatten ja alle Aktivitäten mehr oder weniger über das ganze Jahr gestreut. Und das war ja auch das Motto, was wir 2012 angesetzt hatten. Ein Dorf, ein Jahr, ein Fest, in dem alle Vereine ihre Aktivitäten quasi unter diesen Mantel 1050-Jahr-Feier gesetzt hatten, sodass jede Veranstaltung mehr oder weniger eine kleine Festivität anlässlich der 1050-Jahr-Feier war.
Zu dem Festzug möchte ich noch Folgendes sagen. Du sagtest, Herbert, da sind 800 Teilnehmer. 900 Teilnehmer waren da. Das ist entstanden aus Gruppen, die vom Marmorberg etwas darstellen wollten. Ja, die Runen und den Hexendom, ich sage da mal so. Und einzelne Gruppen, die das machen wollten und haben dann den Festzug gestaltet. Und dann haben wir zum Schluss des Festzugs haben wir den auf dem Platz, auf dem damals auf dem Dorfplatz noch, dann haben wir den umgewandelt an diesem Tag in Pater Bertram Platz. Und das ist sehr gut angekommen damals.
Und gleich im nächsten Teil werden wir noch mehr über Walberberg und die Historie erfahren. Heute stellen wir im Studio Merten den Förderkreis Historisches Walberberg e.V. vor. Und dazu sind im Studio der erste Vorsitzende Herbert Kessler, der stellvertretende Vorsitzende Engelbert Wirz und Jons Tück, der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. In der ersten halben Stunde haben wir schon vieles erfahren über das Spannende in Walberberg, was die Historie betrifft. Aber es gibt auch viele Aktivitäten von Seiten des Förderkreises. Dazu gehören natürlich auch etliche Publikationen. Vielleicht dazu etwas von Ihnen, Herr Wirz.
Es ist, sehr viele Publikationen haben wir gemacht. Aber ich möchte nur eins hervorheben, wie Kalle Platt. Das war ein Hörbuch, haben wir da gemacht. Meine Frau, die hat gesprochen und die Frau Tück hat es in Hochdeutsch übersetzt. Und dieses Hörbuch, das kann ich nur empfehlen.
Ja, das haben wir hier bei uns im Studio Merten produziert und Herbert Kessler hat das dann hier mit betreut. Und da hat ja auch noch, ich habe jetzt den Namen nicht mehr im Kopf, noch jemand auch
Müller.
Ja, Gottfried Müller hat damals angesprochen.
Geschichten, die ja in Mundart aufgenommen worden sind und wo letztlich, was wir also aus den Resonanzen haben, die Menschen froh sind, dass sie das auch auf Hochdeutsch dann als Text nachlesen können, so quasi parallel zu dem, was sie hören, weil wir müssen einfach immer wieder feststellen, das war eigentlich auch der Hauptgrund, weshalb wir diese Hörbücher, mittlerweile sind es ja zwei, herausgebracht haben, weil die Sprache, also das Berger Platt, wird immer weniger gesprochen. Es sind wenige Walberberger, die es noch beherrschen und das ist also etwas, wie ja eigentlich in vielen Gemeinden und in vielen kleinen Orten diese Muttersprache stirbt aus und deshalb war es uns ein wichtiges Anliegen zu sagen, wir müssen versuchen es zu erhalten und man kann es nicht besser erhalten, indem man es spricht, dass man es sprechen lässt von den Personen, die es noch beherrschen. Und deshalb haben wir eben diese beiden DVDs aufgenommen. Und unter anderem haben wir auch auf unserer Internetseite ein Lexikon eingestellt mit Begriffen, sowohl in Mundart als auch dann nachher die Erklärungen. Einfach damit wir zumindest versuchen, ein wenig diese Sprache am Leben zu erhalten.
Ich kann noch dazu fügen, ich habe immer eine Kladde zu Hause liegen, wo ich die Worte die wir selten hören, alle Eintragen. Es sind jetzt schon fast 800 Stück geworden.
Ja, das ist also wirklich erstaunlich, weil es gibt viele Begriffe, besondere Begriffe im Berger Platt, die man eigentlich vielleicht einmal, wenn es hochkommt, zweimal im Jahr überhaupt
überhaupt
bricht. Und dann, wenn man sie dann nicht aufschreibt, gehen sie auch wieder verloren. Und deshalb ist das so etwas, wo wir dann mehr oder weniger eine Stoffsammlung zusammentragen, die wir dann übertragen, um sie dann auch ins Internet bei unserer Webseite mit einzustellen, um eben hier dem Vergessen ein wenig entgegenzuwirken.
Und die Hörbücher, sind die noch zu bekommen in Walberberg?
Die Hörbücher sind nach wie vor zu bekommen, also die kann man entweder über den Förderkreis beziehen, einfach mit einer E-Mail an den Verein sich wenden. Zur Not kann man sie aber auch über den Allesladen Toputz bekommen, der sie zwar möglicherweise nicht immer direkt parat hat, aber sie immer besorgen kann.
Und andere Publikationen sind natürlich auch in den letzten Jahren erschienen in schriftlicher Form.
Ja, so eine besondere Publikation hatten wir anlässlich der 1050-Jahrfeier herausgebracht mit unserem Festbuch, wo wir mehr oder weniger so kleine Appetithäppchen der Geschichte mit reingebracht haben auf die gut 100 Seiten, dieses Werk stark ist. Außerdem sind wir allerdings auch dabei, im Moment die Heimatgeschichten neu aufzulegen und die sollen jetzt anlässlich des 10-jährigen Jubiläums dann auch im nächsten Jahr veröffentlicht werden. Und ja, was haben wir noch an Sachen? Insbesondere unsere Depesche, die Berger Depesche, die eigentlich ja eine Mitgliederzeitschrift ist. Das heißt, Zeitschrift ist ein bisschen hochgegriffen. Es sind nur 4 bis 8 Seiten, je nachdem, welches Thema besprochen wird. Aber in dieser Depesche wollen wir eben immer ein besonderes Thema herausstellen als Hauptthema mit einigen Informationen zur Chronik, die dann auch immer noch erwähnt werden. Und da sind wir mittlerweile nun auch schon bei der 17. Ausgabe angekommen. Und ein ganz besonderes Highlight sind dann noch unsere Geschichten, die wir sammeln aus Walberberg. Das nennt sich aus erster Hand, wo uns ja Walberberger Geschichten aus Walberberg, aus ihren Erlebnissen erzählen, die wir dann festhalten wollen, um letztlich dann auch hier zurzeit 2 Bücher schon herausbringen zu können. Und wir arbeiten bereits am 3. Band.
Ja, vielleicht kann ich noch dazu fügen, der Kalender.
Auch der Kalender, eines unserer ersten Publikationen.
Die ersten Publikationen waren der Kalender.
War der Kalender, 2008.
Und der Kalender, der sollte das alles gegenwärtig machen, was wir in Walberberg haben. Und das macht er bis heute, der Kalender. Ist gut gegangen, fast in jedem Haushalt, glaube ich, ist er.
Ja, also kann man wirklich sagen, der Kalender wird sehr gerne angenommen, auch insbesondere als Geschenk. Erstaunlicherweise vielleicht gerade für die Walberberger, die nicht mehr in Walberberg wohnen, so etwas wie ein bisschen Heimat dann doch zu Hause zu haben, wenn es auch nur der Kalender ist, den man sich dann jeden Tag anschauen kann.
In unserer letzten Gesprächsrunde wollen wir das Ganze natürlich noch abrunden mit weiteren Informationen, mit Aktivitäten, die teilweise schon ein bisschen länger zurückliegen oder erst kürzlich gewesen sind. Reisen wurden organisiert, Führungen durch Walberberg, bestimmte Orte in Walberberg aufgesucht. Vielleicht dazu etwas?
Ja, wir haben also in letzter Zeit ja häufiger ortsgeschichtliche Spaziergänge oder Führungen in Walberberg durchgeführt und jetzt als nächste ortsgeschichtliche Führung findet am 28. August eine Führung statt unter dem vielleicht nicht so direkt erklärbaren Titel Verlorenes Walberberg. Es geht also darum, Bereiche und Orte und Gebäude aufzusuchen, die es im Moment so in der Art nicht mehr gibt, aber wir haben also durch umfangreiches Bildmaterial die Möglichkeit, so einen Spaziergang als Bildervortrag sogar zu organisieren, dass wir also die Orte aufsuchen und den Leuten erklären können, hier hat mal der Kurfürst gestanden oder hier hat mal an der Stelle gab es ein fränkisches Grab, obwohl man jetzt hier nur noch Kartoffeln sieht oder hier hat mal ein anderes Gebäude gestanden, was bedeutend schöner war, als es im heutigen Zustand ist. Und unter diesem Titel Verlorenes Walberberg kann man Geschichte in die Erinnerung der Leute zurückrufen und dadurch, dass wir den Leuten bei der Führung dann Bilder zeigen von diesen Orten oder Gebäuden, wie es mal aussah, bekommt das Ganze eine neue Form der Darbietung.
Was gab es sonst noch für Reisen, die besonders erwähnenswert waren, Herbert Kessler?
Ja, also Reisen bieten wir ja also in aller Regel Tagesexkursionen schon seit einiger Zeit an. Aber ein ganz besonderes Highlight, das hatten wir am 2. Juli. Und zwar sind wir anlässlich der Schlacht von Verdun, 100 Jahre Verdun, mit 26 interessierten Reisenden nach Verdun gefahren und haben uns dort vor Ort die Schlachtfelder, weil das war uns eigentlich wichtig. Es ging nicht um den Kampf als solches, es ging nicht um Waffenstärken, es ging nicht um das Martialische, sondern es ging um das Menschliche. Uns war es ganz besonders wichtig zu sehen, wie haben die Soldaten das seinerzeit erleben, wie mussten sie es erleben. Und wir hatten das große Glück, einen sehr profunden Reiseführer zu finden, der uns das sehr anschaulich zeigen konnte und uns vor Ort auch an viele Stellen bringen konnte, wo man normalerweise so nicht hingegangen wäre. Zum einen, weil es nur begrenzt zugänglich war und zum anderen, weil das zum Teil auch sehr abseits lag. Und man hat also gemerkt, die Teilnehmer an dieser Veranstaltung waren sehr ergriffen in großen Teilen. Und mir ist also jetzt ausdrücklich da etwas zu Ohren gekommen, was ich ganz erstaunlich fand, denn im Nachgang, was bisher noch nie vorgekommen war, riefen Teilnehmer an und haben sich nochmal ausdrücklich für diese Reise bedankt. Also das war bisher auch noch nicht passiert in dem Zusammenhang und haben nochmal verdeutlicht, auch wie wichtig es war, diese Stätten aufzusuchen, obwohl sie vielleicht nicht unmittelbar was mit Weilerberg zu tun haben, aber geschichtlich auch für Deutschland ganz, ganz wichtig sind.
Der Zweite Weltkrieg, da hatten wir eine Ausstellung in Weilerberg im Heimatmuseum.
Im letzten Jahr, ja.
Im Museum. Und die Brücke zu schlagen nach Verdun, ich glaube, das war ganz wichtig.
Selbstverständlich, weil das muss man sich einfach vor Augen führen. Den Zweiten Weltkrieg hätte es ohne den Ersten nicht gegeben. Und so gesehen ist es, wenn man so will, ein Krieg gewesen, ein großer Krieg mit einer längeren Ruhephase dazwischen. Also wenn man so will, der 30-jährige Krieg des 20. Jahrhunderts. Und somit gesehen vom Ende des Zweiten Weltkrieges dann wieder zurück auf die Zeit von 1916, als die schwere Schlacht bei Verdun stattgefunden hat, über 10 Monate. Das war für uns einfach auch von der geschichtlichen Betrachtung her dieser Zeit ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, der Zweite Weltkrieg hat ja auch Weilerberg doch auch getroffen und da gab es ja auch immer wieder etwas zu erzählen diesbezüglich. Ich erinnere mich, dass da mal ein Fluggerät niedergegangen ist, ein Zeppelin, glaube ich.
Ja, aber das war im Ersten Weltkrieg.
Das war also im Ersten.
Das war 1914 in der Nacht vom 5. auf den 6. August. Wenn man so will, also im Prinzip nahezu unmittelbar nach Kriegsbeginn. Es war der erste Luftangriff der Militärgeschichte. Und dass dann ausgerechnet dieser Zeppelin, der auf Lüttich angesetzt war, dann bei seinem Rückflug, der Zeppelin selbst war sehr stark zerstört oder beschädigt, zerstört war er noch nicht, aber sehr stark beschädigt, viele Luftkammern waren zerstört durch Schrapnellbeschüsse und er dann ausgerechnet in Weilerberg runtergekommen ist und dann hier eine Bruchlandung hingelegt hat, ist natürlich relativ ungewöhnlich. Aber gut, es ist einfach so, irgendein Ort hat es dann getroffen und wir sagen dann mal, zum Glück war es Weilerberg. Ne? Aber auch im Zweiten Weltkrieg sind Flugmaschinen in Weilerberg niedergegangen. Bekannt sind uns 3 Maschinen, die unmittelbar im Bereich des Dorfes abgestürzt sind. Aber das ist dann etwas, wo man sagen kann, es ist ein Teil der Militärgeschichte, genauso wie die ganzen Flakstellungen im Umfeld, die mehr oder weniger zur Sicherung von Westlingen, mehr oder weniger von der UK, dann eingesetzt waren. Aber das sind immer nur so Splitter aus einem Krieg oder aus einem Kriegsszenario, was schlimm war. Insbesondere, wenn es dann die Bevölkerung trifft, wie 1942, als mit 2 Luftminen die Flammgasse mehr oder weniger in Schutt und Asche gelegt worden ist und dann natürlich das dramatischste Ereignis, als 1944 am 17. Oktober die Kirche in Weilerberg getroffen worden ist von Brandbomben und dann mehr oder weniger die Kirche in Schutt und Asche gelegt wurde und mehr oder weniger nur noch ein Gerüst übrig war. Also wirklich für Walberberg und für die Bewohner in Walberberg das dramatischste Ereignis. Ja.
Wir können das jetzt nicht mehr weiter vertiefen. Wir könnten bestimmt noch eine ganze Stunde weiter über vieles erzählen, was Walberberg betrifft. Oder vor allen Dingen den Förderkreis Historisches Walberberg. Ja, ich darf mich jetzt schon verabschieden und mich bedanken bei den Mitgliedern vom Vorstand Herbert Kessler, Engelbert Wirz und Jons Tück, die uns vieles über Walberberg erzählt haben, über den Förderkreis, über das, was sie bisher an Aktivitäten geleistet haben und in Zukunft auch noch weiteres planen. Ich danke Ihnen und alles Gute und weiterhin viel Freude an Ihrer Arbeit bezüglich der Historie von Walberberg.
Danke.
Dankeschön.